Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Gemeinsamen Lied erweckt mich alle Morgen. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind und dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Mein Name ist Renate Nolte und wir organisieren den Gottesdienst gemeinsam. Idea Spektrum, der Katholische Medienverband und der Vereinigung Evangelischer Buchhändler und Verleger. Gemeinsam, das ist so das besondere Stichwort für mich auf dieser Messe. Gemeinsam feiern wir diesen Gottesdienst und gemeinsam bringen wir uns in diesen Gottesdienst ein. Herzlichen Dank an Lisa Tauscher, die, ich glaube, gestern Abend erst spät gekommen ist und lange in Gotha hing oder was ich so gehört habe. Dank der Schneeverhältnisse. Dank auch an Pater Zacharias und Michael Voss fürs Kommen und Hartmut Schweizer fürs Organisieren. Gemeinsam sind wir hier auf der Messe als Christen unterwegs. Und das ist etwas, was wir in diesen Tagen auch immer wieder erlebt haben. Für mich ist das so ein Bild. Im Frühling bewundern wir die Vielfalt der Blüten und Bäume und Blätter und Farben. Und ja, manchmal ist es gar nicht so einfach, diese Bewunderung auf die unterschiedlichen Menschen zu übertragen. Die Vielfalt und die Schönheit und die Größe und die Stärke und die Buntheit genauso zu feiern und zu genießen, wenn wir miteinander stehen und miteinander ganz vielen Menschen begegnen. Und das ist das Schöne an so einem Gemeinschaftsstand, wie wir es erleben, dass wir uns von der Vielfalt der Unterschiedlichkeit beschenken lassen dürfen. Wir dürfen uns auf unsere gemeinsame Mitte als Christen fokussieren, die unterschiedlichen Wege erleben, uns kennenlernen und uns von Gott beschenken lassen. Heute, letzter Messetag, am Abend für manch einen auch der Abbau und die Heimreise, ist dieser Gottesdienst die ganz besondere Gelegenheit und das Angebot, uns von Gott stärken und beschenken zu lassen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der Quelle, die uns belebt. Im Namen Jesu Christi, der Wahrheit, die uns befreit. Im Namen des Heiligen Geistes, der Kraft, die uns erneuert. Ich bete mit Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, in denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechtem Wege und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch, selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Amen. Wir wollen miteinander ein Lied singen und danach einen Impuls von Pater Zacharias hören. Ich habe ihn gar nicht gefragt, was ich über ihn erzählen darf, aber ich habe auf der offiziellen Website gefunden, dass er Mönch der Abtei Münster-Schwarzach ist, Theologie studiert hat und als Missionar unterwegs war in Ostafrika und jetzt sich hier vor Ort einbringt in Münster-Schwarzach sicher und Umgebung als Autor in der Jugendarbeit, als Lehrer, als Seelsorger. Auf vielfältige Art und Weise. Gemeinsam singen wir Du meine Seele, singe wohl auf und singe schön.
Thank you. Ja, liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn man ganz frei ist in dem zu sagen, was hier ich jetzt gleich sagen werde, überlegt man natürlich, wo knüpfe ich an, wo gehe ich drauf ein, was sind Gedanken, die ich Ihnen mitgeben kann. Als ich vor 2-3 Wochen mitbekam, dass jetzt vor Ostern ein neuer Kinofilm in die Kinos kommt, ein neuer Film mit einer religiösen Thematik, Maria Magdalena, da war ich sehr gespannt, was dieser Film wohl bringen wird, wie dieser Film diese Person der Maria Magdalena beleuchten wird. Und ich habe mir in diesen Tagen diesen Film angeschaut. Er ist ja gerade erst angelaufen. Und für mich war schon eine Frage, diese Person, die ja in der Bibel dargestellt wird, als eine, aus der Jesus Dämonen austreibt und dann in der Tradition der Kirche zusammengeflossen ist mit der unbenannten Sünderin, die Jesus die Füße salbt und mit ihrem Haar trocknet. Wohin geht der Film? Was macht der Film da draus? Oder geht er eher in die Ecke und sagt, wie es eher in der Esoterik ist, Maria und Magdalena und Jesus, die waren ein Liebespaar gewesen, haben Kinder bekommen und Jesus hat vielleicht sogar seine Kreuzigung überlebt und hat anschließend in Indien jahrzehntelang noch weitergelebt mit seiner Familie. Und ich war eigentlich überrascht über diesen Film, weil er schon auf eine sehr innige Beziehung zwischen Jesus und Maria Magdalena eingeht, aber eben nicht in dem Sinne einer Partner- oder Liebesschaft, sondern einer ganz innigen Beziehung, dass zwei wissen und verstehen, wovon sie sprechen. Maria Magdalena fühlt sich in diesem Film nicht dazu berufen, wie ihre Familie es vorsieht, Ehe und Familie zu gründen, sondern spürt, da ist irgendwie Gott in mir und der hat irgendwas mit mir vor. Und als sie Jesus trifft, da verstehen sie sich. Und sie fragt Jesus, wie ist das, Jesus, wie ist das, Meister, wenn ich Gott in mir spüre, wenn ich ihn wahrnehme in mir. Und Jesus sagt, das hat mich noch nie jemand gefragt. Auch die Jünger in diesem Film werden eher dargestellt, die Männer etwas klischeehaft, als diejenigen, die jetzt mit Gewalt das Gottesreich errichten wollen, die jetzt mit Gewalt losziehen wollen nach Jerusalem, um diese Stadt von den Römern zu befreien. Und Jesus, er macht deutlich Maria Magdalena und die versteht es nach und nach, dass dieses Königreich, dieses Gottesreich zunächst etwas ist, was im Menschen sich ereignet. Und die Jünger müssen nach und nach genau das verstehen und lernen. An einer Stelle, als einer dieser Jünger, es ist wohl erfunden, erzählt, wie er erlebt hat, dass eine Frau, eine Ehebrecherin in seiner Heimatstadt, zunächst an den Rand der Stadt geschleppt worden ist, von den Männern der Stadt vergewaltigt worden und dann umgebracht wurde. Da sagt er ihnen, wie ist das, wenn ihr Hass in eurem Herzen fühlt? Wie ist das, wenn ihr Wut fühlt in eurem Herzen? Wie ist das, wenn ihr darin stecken bleibt, wenn das immer mehr wird und ihr euch da hineinsteigert? Das kann doch nicht der Weg sein. Und er spricht dann von Vergebung. Vergebung sei der einzige Weg, in einen Frieden, in einen Einklang mit sich zu kommen. Das durchzieht diesen Film wie ein roter Faden, in diesen inneren Einklang mit Gott und mit sich selber zu kommen. Und es gibt ein paar fantastische Szenen, wo Jesus einfach in der Natur sitzt, die Natur eingefangen wird und man sozusagen spürt, wie Jesus in dieser Stille der Natur diesen Gott, diese Einheit mit Gott spürt und wahrnimmt. Ich bin vor einigen Wochen wiederum auf ein Buch gestoßen, das der Enkel von Mahatma Gandhi geschrieben hat, mit dem Titel Wut ist ein Geschenk, und habe angefangen, das zu lesen. Und bin auch da ganz fasziniert, weil der Enkel von Mahatma Gandhi den Weg beschreibt, den sein Großvater gegangen ist, wie er zu dieser Haltung des inneren Friedens und der Gewaltlosigkeit gefunden hat. wie er selber von seinen Eltern zu seinem Großvater gebracht wurde, dort 2 Jahre mit ihnen gelebt hat, weil seine Eltern mit ihm nicht mehr weiter wussten. Weil er immer wieder in Wutausbrüche, in Aggressionen gefallen ist und sie einfach nicht mehr wusste, was machen wir mit ihm. Und bei seinem Großvater hat er nach und nach gelernt, wie diese Wut verwandelt werden kann. Hat er nach und nach gelernt, wie das geht, jedem Menschen freundlich und respektvoll zu begegnen. Wut zunächst mal ernst zu nehmen, Aggression, Zorn, die im Menschen ist, ernst zu nehmen, weil sie etwas über mich erzählt, über mein Gefühl, dass ich ungerecht behandelt wurde von den anderen und von der Welt und darüber, was an Ungerechtigkeiten in der Welt geschieht. Aber es soll, es darf verwandelt werden. Und dieser Enkel von Mahatma Gandhi erzählt eine eigene Geschichte. Er lebt in Südafrika und eines Tages trifft er einen aus der Regierung und will diesen Menschen eigentlich am liebsten seine ganze Wut und Zorn über die Apartheid ins Gesicht schleudern. Und besinnt sich dann und begegnet ihm freundlich und respektvoll. Und sie reden lange miteinander. Und am Ende führt das diesen Regierungsbeamten dahin, selber gegen die Apartheid einzutreten und sich für ein anderes Miteinander einzusetzen. Und er fragt, was wäre wohl geschehen, was wäre wohl passiert, wenn ich diesem Menschen meine ganze Wut ins Gesicht geschleudert hätte. Das hätte wahrscheinlich seinen Widerstand und seine Befürwortung der Apartheid nur noch größer gemacht. Zurück zum Film. Da merken die Jünger auch nach und nach, dass es um dieses Gottesreich in mir selber geht. In einen Einklang mit mir selber zu kommen, diese Gefühle von Wut und Aggression zu verwandeln in einen Einklang mit mir selber. Und wenn ich mich selber als von Gott geliebt und angenommen fühle, ich auch jedem anderen freundlich und respektvoll begegnen kann. Dieses König- und Gottesreich, was in mir selber beginnt. Das ist ja das Entscheidende. So wie ich selber mit mir umgehe, so gehe ich auch mit dem anderen um. Und diesen Frieden in mir selber zu finden. Und wenn Jesus in diesem Film am Ende natürlich seinen Tod, seine Kreuzigung erleidet und aufersteht und Maria dann zu den Jüngern geht und sagt, ja, ich habe ihn getroffen, diese Sache, dieses Königreich geht weiter, dann glauben sie ihm zuerst nicht. Und Petrus steht auf und sagt, was tauchst du hier auf? Was hast du überhaupt als Frau hier unter uns Männern zu suchen? Und warum sollen wir dir glauben? Maria ganz selbstbewusst, nein, meine Worte werden gehört werden. Sie werden weiterklingen und sie werden weiter in diese Welt hineingehen und verkündet werden. Maria, die Frau, die verstanden hat, worum es geht. Immer wieder neu in diesen inneren Einklang mit diesem Gott, mit diesem Königreich in mir zu kommen. Zu einem tiefen Frieden, so wie ich bin, um auch den anderen sein zu lassen, wie er ist, dass ich geliebt und angenommen bin und dem anderen mit Frieden und Respekt und rücksichtsvoll begegnen kann. Ist ja ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Bei unserem Stand 2 Bücher zu dem Thema von Pierre Stutz einmal und von Anselm Grün vom der Verwandlung der negativen Gefühle. Wie gehen wir mit der ganzen Wut und Aggression, die in der Gesellschaft gerade sind, um? Ich glaube, diese Haltung, inwendig zu werden, in einen Einklang mit mir selber zu kommen, um dann auch eben, wenn ich im Einklang mit mir bin, in einen Einklang, in einen Frieden mit dem anderen zu finden, ich glaube, da geht's hin. Auch wenn der Film vielleicht ein bisschen klischeehaft ist, aber ich habe ihn als sehr wertvoll empfunden, mit einem sehr dichten Szenen und ja, wünsche uns einfach, dass wir immer wieder in diesen Einklang mit uns selber, mit Gott hinein finden, um dann auch in Einklang mit der Welt zu kommen.
Danke, Pater Zacharias. Bevor wir das nächste Lied singen, möchte ich nochmal auch an dieser Stelle Michael Voss begrüßen, der hier nicht als Vertreter eines Verlages spricht, sondern als Journalist und ehrenamtlich Engagierter im christlichen Medienverbund Konferenz der evangelischen Publizisten, ich hoffe, ich sage es richtig, der KEP, hat er den Vorstandsvorsitz Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute Morgen aus Halle hierher gekommen ist, um uns einen geistlichen Impuls in diesem Gottesdienst zu sagen. Vorher singen wir Vergiss nicht zu danken.
Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Als Journalist, hörten Sie, bin ich hier und Journalisten haben etwas mit Buchschreibenden gemeinsam. Wir versuchen auch Geschichten zu erzählen. Und diese Gemeinsamkeit haben wir eigentlich auch mit Jesus. Jesus erzählt sehr, sehr viele Geschichten. Er versucht das, was er rüberbringen will, in Geschichten zu erzählen. Und das ist der Trick, den, ich weiß nicht, wir Journalisten uns abgeguckt haben. Zumindest haben das viele Journalisten gelernt. Heute heißt das Neudeutsch Storytelling. Das kennen Sie sicherlich als Buchschreibende oder Buchherausgeber ebenfalls. Es ist die Geschichte, die Nachricht, die man hat, die man rüberbringen will, dann auch wirklich rüberbringt. Und als Christen haben wir ja eigentlich nichts anderes vor, als eine exzellente und gute Nachricht rüberzubringen. Also eine Nachricht, die eigentlich gut ankommen müsste, weil sie was Positives hat. Und deswegen, viele fragen mich immer so, Journalist, Christ, passt das zueinander? Und ich sage immer, ich bin Christ und ich bin Journalist. Ich bin beides. Und ich finde, es passt beides sehr gut zusammen. Man kann einmal die Technik nutzen, aber man kann auch diese Idee, Nachrichten rüberzubringen, nutzen. Denn, und das sage ich jetzt mal als Christ, wenn wir die Nachrichten nicht rüberbringen, als Christen, ob katholisch, evangelisch, wer soll sie dann rüberbringen? Wir haben eine gute Nachricht und ich will jetzt eine andere Nachricht rüberbringen, die Jesus einmal versucht hat zu erzählen. Und ich werde da ein bisschen zitieren für diejenigen, die sie vielleicht nicht mehr so gut im Kopf haben. Die Geschichte vom Samariter ist für mich eine Geschichte, die eigentlich sehr gut in diese Neuzeit passt. Ich lese sie einfach mal vor. Jesus hatte sie, da war er auch in einer Versammlung sozusagen vorgebracht, als er gefragt wurde, wie man dann wirklich gerecht lebt und wie man gut lebt. Und auf diese Frage hat er erzählt, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso aber kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte, und er sah ihn da unten liegen und ging an der entgegengesetzten Seite vorbei. Aber ein Samariter, und dazu muss man wissen, die Samariter waren damals eher ein feindliches Volk für die Juden, also jemanden, den man wirklich nicht haben will. Und ausgerechnet über diesen Samariter erzählt Jesus jetzt, aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf, und er setzte ihn auf ein eigenes Tier und führte ihn zu einer Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach, trage Sorge für ihn. Und was du dazu noch verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich wieder zurückkomme. Für mich ist das eine wunderbare Geschichte aus mehrerlei Gründen. Zum einen, das halte ich für sehr, sehr wichtig und für ein sehr gutes Zeichen, nimmt Jesus jemanden, der eigentlich ein Feind, aus einem feindlichen Volk stammt, also jemanden, dem man das nicht zutraut. Und ausgerechnet derjenige ist, der diese Nächstenliebe, die Jesus gepredigt hat und die hier, finde ich, sehr gut gezeigt wird, ausgerechnet dieser aus diesem feindlichen Volk zeigt diese Leben, diese Nächstenliebe. Und Jesus hätte das ja auch anders erzählen können. Er hätte dort einen Juden nehmen können. Er hätte denjenigen nehmen können, der dort vorher vorbeiging. Beide hatten, wenn man so den historischen Hintergrund sieht, Gründe, weswegen sie sich ihm nicht genähert hatten. Der eine hatte die Auflagen, wenn er einen Toten berührt, dass er dann 7 Tage sozusagen unrein ist und nicht weiterarbeiten kann. Und wir wissen nicht, ob er wirklich als Priester was vorhatte und was auch wichtig war. Und deswegen ist er auf der anderen Seite gegangen. Aber der lebte ja noch, der war nicht tot. Und der andere, da war es auch ein Problem der Unreinheit, weswegen er eventuell nicht dahin gegangen ist. Das muss man natürlich im Hintergrund wissen, um die beiden nicht gleich als schuldig anzuprangern. Aber dieses Beispiel, dort zu helfen, und dass das ausgerechnet jemand aus einem anderen Volk ist, ist für mich wichtig. Und wenn wir das noch weiter sehen, wir sollen ja auch etwas aus für uns in der heutigen Zeit daraus lernen. Diese Hilfe, und diese Hilfe, die nicht nur bedeutet, jetzt ein bisschen erste Hilfe, dann rufe ich 112 und dann kommt ein Krankenwagen vorbei, sondern diese Eigeninitiative, den selber auf seinem eigenen Gaul sozusagen zur Herberge zu bringen und dann nicht nur dort einfach abzuliefern, sondern auch noch das Geld für die Übernachtung zu bezahlen und dann zusätzlich zu sagen zu dem Wirt, wenn du noch mehr Geldausgaben hast, ich komme ja hier auf diesen Weg wieder, und das muss man wissen, das war eine Straße in Israel damals, die sehr belebt war, wo man von einem Ort zum anderen musste und immer wieder an diesem Hotel sozusagen, an dieser Herberge vorbeikam, diesen Menschen dann noch zu sagen, wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf diesen Weg, dann zahle ich dir auch das, was es noch weiter gekostet hat, ohne zu wissen, was es kostet. Ich finde, das ist für mich eine wirklich lebendige Geschichte, was Nächstenliebe ist. Und Jesus hat, wie so oft, dort das Mittel der Erzählung genutzt. Es ist eine kleine, in sich geschlossene Geschichte, wo er vieles zum Ausdruck bringt. Ich denke, das ist so ein bisschen das, was wir als Christen auch weitergeben können. Und da komme ich zu dem zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Wie gehe ich als Journalist damit um? Als Journalist muss ich ja möglichst neutral sein. Wurde vorhin gefragt, ob ich denn über christliche Themen berichte und ob ich vielleicht bei uns im Sender derjenige, der für den Kirchenfunk zuständig ist, bin. Da sage ich, nein, ich mache bewusst keine Themen, die mich auch bewegen und wo ich gerne Werbung mache, als Privatperson wie heute, aber ich mache darüber keine Berichte, um keinen Interessenskonflikt zu haben. Trotzdem sorgt Gott immer wieder dafür, dass ich merke, er hat mich nicht umsonst in diesen Job gesetzt. Ich habe mich eine ganze Zeit so auch für Themen, normalerweise bin ich für digitale Themen verantwortlich, aber auch für Themen um diese ganze Flüchtlingsdramatik, nenne ich es mal, gekümmert. Ich war selber vor 2 Jahren auf der Balkanroute unterwegs. Ich war das erste Mal in diesen Ländern. Ich war für dieses Thema auch nicht verantwortlich, aber mir ging es darum, das, was ich immer gehört hatte, diese Flüchtlinge, die da nur als junge Menschen kommen, wo immer nur so Kämpfertypen unterwegs sind. Ich wollte das selber mal sehen. Ich wollte es vor Ort erleben. Und das ist das Schöne als Journalist. Man erzählt ja anderen was. Aber wenn man es selber kennenlernt und selber miterlebt, kriegt man viel, viel mehr mit. Ich habe diese jungen Leute gesehen. Ich habe auch Leute gesehen, die zugaben, dass sie eine ganz andere Nationalität hatten, als auf ihrem Zettel drauf stand. die nicht genau sagten, wie sie dazu gekommen sind. Aber ich habe auch die Leute gesehen, und das war für mich einer der bewegendsten Augenblicke, die in diesem Zug ankamen, wo die ganzen Flüchtlinge untergebracht waren und die in das Erstaufnahmelager, in das wirklich erste in der EU kamen, wo sie frisch ankamen und 3 bis 4 Stunden später in den nächsten Zug stiegen und weiterfuhren. Dort wurden sie registriert. Dort konnte man wirklich ungefiltert sehen, wer kommt. Und ich habe Familien gesehen, ich habe Kinder gesehen, ich habe junge Männer gesehen, ich habe auch junge Frauen gesehen, ich habe Alte gesehen, ich habe Behinderte gesehen. Allerdings das weniger, weil man muss denken, wenn die erst in der EU ankommen, da schaffen es wirklich meistens nur die Kräftigen, und das sind die Jüngeren. Und deswegen sehen wir die hier oft auch in Deutschland, weil der Weg nicht einfach ist. Und ich habe was anderes erlebt, auch das würde ich gerne weitergeben. Ich habe einmal einen Beitrag gemacht hier in der Umgebung, wer sich auskennt, Borna. Dort gab es ein Projekt, wo ein Iraner, der spricht ja normalerweise Farsi, das ist die Sprache, die dort gesprochen wird, seinen Landsleuten und anderen, die auch Farsi sprechen, es gibt viele aus anderen Nachbarländern, Afghanistan, Pakistan, auch dort wird die Sprache gesprochen, den brachte er Deutsch weiter, weil er hatte als Flüchtling mal irgendwann mitgekriegt, wie schlimm es ist, wenn man hier ankommt und diese Sprache nicht kennt. Und er, der diese Sprache nun im Moment noch nicht sehr gut sprach, aber so, dass er sich verständlich machen konnte, hat diesen Unterricht organisiert. Und was ich jetzt erzählen wollte als Christ, was mir dabei auffiel, ich habe einen Beitrag drüber gemacht und am Ende haben wir uns alle mal zusammengesetzt als Beteiligte. Das Ganze fand in der katholischen Pfarrei in Bornerstadt. Organisiert wurde es durch die Landeskirche, durch evangelische Christen. Einer, der mit dabei war, kam aus einer freien Gemeinde. Und selbst der Iraner war mittlerweile nicht mehr in seinem eigentlichen Glauben, sondern war auch Christ geworden, war übergetreten, ich glaube, in die Landeskirche, ich weiß es nicht genau. Das heißt, wir saßen plötzlich als Christen dort zusammen. Und das war für mich ein so eindrückliches Erlebnis, weil ich in meinem Beruf nicht so oft Christen erlebe. Und wir haben am Ende, obwohl das auch nicht dazu gehört, einfach uns hingesetzt und haben gebetet. Gebetet für diejenigen, die dahin kamen, gebetet für diejenigen, die die Nächstenliebe zeigten und all das ehrenamtlich gemacht haben, und gebetet dafür, dass es eine Lösung gibt, weil uns auch damals klar war, so wie das aussieht, ist es schwierig zu wuppen. Und das war schön. Das sind so die Erlebnisse, wo ich sage, ja, toll, auch als Journalist kann man Christen miterleben und auch als Journalist, wenn man möglichst neutral sein will und insofern nicht einseitig über christliche Themen berichtet, kann es einem passieren, dass der Herr einem am Ende eines Beitrages oder beim Vorbereiten eines Beitrages solche Erlebnisse schenkt. Und da muss ich sagen, das ist immer wieder ein schönes Erlebnis. Diese Nächstenliebe, die ich jetzt angesprochen habe, möchte ich Ihnen weitergeben. Wir haben es vorhin gehört, es gibt hier viele unterschiedliche Konfessionen, es gibt hier viele unterschiedliche Gedanken. Wir als Christen können unsere Gedanken weitergeben. Wir können das erzählen und wir können als Beispiel diese Gedanken des Herrn wirklich leben. Amen. Ich war zu früh zu Ende.
Wir singen noch das Lied auf unserem Liedzettel: Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir wollen noch gemeinsam miteinander beten. Gott, mein Gott, in der Frühe dieses Tages suche ich dich, o du mein Gott. Du allein machst meine Seele satt, du allein kannst meinem Leben Sinn geben. Du allein bist das Ziel von allem. Du fängst heute Morgen neu mit mir an. Ich danke dir, so will auch ich wieder neu mit dir anfangen. Denn du bist mein Gott, mein Inneres dürstet nach dir. Dich will ich suchen in allem, was der Tag bringt, in allen Begegnungen, in den Gesprächen, in allen Menschen und in den Begebenheiten. Nichts ist ohne dich, auch nicht das, was mir schwerfällt. Erinnere mich daran, wenn ich es vergessen, und leite mich heute nach deinem Rat. Ich bitte dich auch für die Menschen, die Schweres zu tragen haben, die Leid, Kummer, Verlust oder Krankheit niederdrückt. Sei du, o Herr, ihnen heute besonders nahe. Stärke sie durch deine Gegenwart und Liebe. Lass sie spüren, dass du sie trägst. Ich bitte dich auch für alle, die um deines Namens willen verfolgt werden, die man schmäht, foltert und tötet. Stärke du ihren Glauben, stehe ihnen zur Seite in den Stunden des Leids. Lass sie spüren und erfahren, du bist da und hältst deine Hände über sie. Ich danke dir für die Freiheit, in der wir leben. Ich danke dir, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Ich bitte dich für unsere neue Regierung, segne sie, schenke ihnen Weisheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Lass sie und uns nicht vergessen, dass du der Herr dieser Welt bist. Darum legen wir diesen Tag in deine guten Hände. Amen. Wir wollen uns noch gemeinsam erheben und das Gebet gemeinsam beten, das unser Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bleiben noch stehen und stellen uns unter den Segen des Herrn. Christus, bewahre mich. Christus, beschütze mich. Christus, nimm mich auf in deine Wohnstatt. Christus, gib mir Kraft. Christus, heilige mich. Christus, rette mich vor der ewigen Verdammnis. Im Leben, im Tod, steh du mir bei und segne mich. Das hoffe ich. So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir singen noch gemeinsam zum Abschluss des Gottesdienstes und dürfen uns dazu wieder hinsetzen. Herr, wir bitten, komm und segne uns.
Ende dieses wunderbaren und tiefen Gottesdienstes wünsche ich uns allen einen gesegneten Sonntag, viel Kraft für all das, was vor uns liegt, und viel Freude an allen Begegnungen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.